Unibet. Episode 91. Christian und Manuel Nikolic, Schiedsrichter, Ice Hockey League.
Am Ende des Tages ist es so, dass wir am Eis versuchen, unseren Job zu machen, wie die anderen zwei Teams, die am Eis stehen. Und wir sind alles Menschen, uns passieren Fehler und das darf man auch nicht vergessen, beziehungsweise sollte es auch mal vielleicht ein paar Leuten die Augen öffnen, dass in unseren Trikots drinnen stehen Menschen, die am Eis stehen und jeder ist eine eigene Persönlichkeit und versucht am Eis das Beste zu geben.
Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
Unibet Hockey. O'Clock. Kein Spiel ohne sie, manchmal aber auch keine Kontroverse ohne sie. So oder so, Eishockey ohne sie wäre unmöglich und deswegen freut es mich außerordentlich, dass zwei der besten Schiedsrichter dieses Landes, zwei der besten Schiedsrichter der Eishockey League sich jetzt ausführlich Zeit nehmen für Unibet Hockey O'Clock. Es ist natürlich Manuel mit Christian Nikolic, das ikonischste Schiedsrichter-Brüderpaar, das sich hier auf heimischem Eis befindet. Und Manuel und Christian, freue mich sehr, dass ihr euch jetzt ein klein wenig Zeit nehmen wird, um über Profession, Beruf beziehungsweise wohl auch Berufung zu plaudern.
Servus Martin, danke für die Einladung.
Grüß dich Martin, hallo, danke für die Einladung.
Wollte ich gerade sagen, das ist jetzt wahrscheinlich von der Koordination her nicht ganz so einfach passiert. Nicht allzu häufig, dass zwei Gäste gleichzeitig in der Leitung sind, hat aber mit einem anderen Brüderpaar, das man quasi aktiver Natur kannte auf dem Eis mit Manuel und Stefan Geier schon sehr gut funktioniert. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei euch anders wird. Freue mich sehr, dass ihr euch an wahrscheinlich auch einem der ganz wenigen freien Tage, wenigen freien Stunden tatsächlich Zeit für Unibet Hockey O'Clock nehmt, ist keine Selbstverständlichkeit, gerade weil es Brotberufe gibt oder, Christian, in deinem Fall, du in Richtung Brotberuf unterwegs bist, dann noch die Schiedsrichterei, dann noch die rar gesäte Freizeit, das ist alles keine Selbstverständlichkeit. Und wie so oft überlege ich mir natürlich, wenn Gäste sich hier auch Zeit nehmen, ganz besondere Fragen oder besonders bedeutungsschwangere Fragen. Und Manuel möchte tatsächlich mit dir beginnen und einfach mal an dem Beginn des Gesprächs was Simples und dann auch sehr Tiefgründiges stellen, nämlich was macht oder was zeichnet einen perfekten Eishockey-Schiedsrichter aus?
Ja, grundsätzlich einen perfekten Eishockey-Schiedsrichter, glaube ich, gibt's nicht, beziehungsweise habe ich bis heute noch keinen kennengelernt. Die Schiedsrichterei ist nicht so einfach, wie sich viele Leute vorstellen. Und die perfekten Spiele wird es nie geben. Aber wenn man, selber glaubt, dass man ein Spiel zu 100% perfekt geleitet hat, schaut man sich das Video dann im Nachhinein an und findet trotzdem einen Fehler, eine verpasste Strafe, Bad Positioning oder irgendwas. Also einen perfekten Schiedsrichter gibt es meiner Meinung nach nicht.
Das ist in Wahrheit schon auch ein klein wenig die Antwort, auf die ich insgeheim gehofft habe, weil ich auf die ganzen Herausforderungen, auf die ganzen Dinge, die da auch passieren können, noch entsprechend eingehen möchte, um den Hörerinnen und Hörern zu Hause dann vielleicht auch mal zu vermitteln, wie hochkomplex die Materie ist, mit der ihr euch dann an den Spieltagen auch beschäftigt. Jetzt teilt ihr beide den Schiedsrichterberuf, aber weil ich es auch schon klein wenig angedeutet habe, Christian, du bist aktuell nicht ganz so häufig auf heimischem Eis als Referee zu sehen, weil du die Ausbildung als Polizist absolvierst bzw. vollführst. Selbe Frage, nur anderer Inhalt wie bei Manuel. Was zeichnet denn einen perfekten Polizisten aus?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist gut vergleichbar mit dem Eishockey-Schiedsrichter. Es sind viele, viele Parallelen zum Eishockey-Schiedsrichter im Polizeiberuf da. Und was einen perfekten Polizisten auszeichnet, kann ich da zur Zeit noch nicht beantworten. Bin auf dem Weg dorthin, das kennenzulernen und das herauszufinden. Und momentan, bin ich in der Ausbildungsphase und das weiß ich noch nicht ganz genau, was ein perfekter Polizist ist.
Dir ist hoffentlich klar, dass nach absolvierter Ausbildung du an dieser Stelle dann auch wieder Rede und Antwort stehen musst, um dann spätestens über diese Erfahrungen ein klein wenig zu plaudern. Aber wenn wir, und nachdem du es auch schon ein klein wenig angesprochen hast, so den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen, aus dem, was du bisher auch an Einblicken ins Polizistendasein bekommen hast, gibt's sowas wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner aus Schiedsrichter und Polizist, oder kann man es auch so wenden? Ist ein guter Schiri jemand, der Potenzial hat, ein guter Polizist zu werden?
Auf jeden Fall, ja. Und zwar, was ziemlich heraussticht bei der ganzen Sache, ist die Kommunikation, die wir am Eis leisten und schon seit Jahren leisten müssen und dürfen. Ist sicher ein Riesenvorteil für mich jetzt im Polizeiwesen, die Kommunikation mit anderen Menschen, auch mit schweren Situationen und kritischen Situationen damit umgehen zu können, ist sicher ein Vorteil, den ich jetzt erleben durfte schon als Schiedsrichter, und dementsprechend ist das für mich schon hilfreich auf jeden Fall.
Kann man lieber vorstellen, dass das von Vorteil ist. Wenn man eure Karrieren ein klein wenig vergleicht, ein klein wenig auch nachzeichnet, und da habe ich auch tief in der Unibet-Statistik gegraben, dann gibt es mittlerweile viele Zahlen, Werte, Indikatoren, die durchaus Superlativen mit sich bringen. Manuel, in deinem Fall 414 absolvierte Spiele als Linesman oder Referee. Christian, in deinem Fall sind es aktuell 307 Spiele, unzählige Playoff-Einsätze, viele, viele Finaleinsätze. Auch da werden wir dann im Laufe des Gesprächs sicher noch dazu kommen. Aber wenn wir es ganz an den Anfang nehmen oder ganz an den Anfang zurückgehen, wie kommt man, Manuel, in deinem Fall zur Schiedsrichterei?
Ja, bei uns ist es so gewesen, wie eigentlich mittlerweile bei fast jedem Eishockey-Schiedsrichter. Wir haben früher selber Eishockey gespielt. Ich kann mich noch gut erinnern, das war im Jahr 2006. Ja, 2006 war es, wo wir nach einem Eishockey-Spiel, da haben wir noch im Nachwuchs gespielt, einfach so aus dem Freien heraus von einem Schiedsrichter gefragt wurden, ob wir Interesse hätten, einmal das zu probieren, als Schiedsrichter am Eis zu stehen. Und dann haben wir uns eigentlich ziemlich schnell dafür entschlossen, dass wir das machen. Dann haben wir das am Anfang gleich mal ausprobiert, haben die Ausbildung zum Schiedsrichter gemacht. Und am Anfang, wie jeder andere Schiedsrichter, fangst du halt im Nachwuchs an, Spiele zu leiten. Und je nachdem, wie du die halt entwickelst, steigst du halt umso schneller hinauf. Und ja, das ist halt dann ziemlich schnell bei uns gegangen. Wir haben uns dann auch wirklich brutal ins Zeug gehauen, dass wir aufsteigen, und das ist halt von Jahr zu Jahr, bist du halt immer noch weiter aufgestiegen und noch weiter aufgestiegen, und irgendwann ist dann einmal der Zeitpunkt erreicht gewesen, wo wir uns entscheiden haben müssen, ob wir jetzt noch weiterhin spielen und pfeifen nebenbei, oder ob wir uns nur aufs Pfeifen konzentrieren. Und dann haben wir eben die Entscheidung getroffen, dass oder beziehungsweise ich vorm Chris, dass ich mich nur mehr aufs Pfeifen konzentriere und das Eishockeyspielen sein lasse. Also in der Liga, hobbymäßig Eishockey spielen tun wir immer noch. Und ja, und damals war das aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Entscheidung, die wir damals getroffen haben, Schiedsrichter generell anzufangen. Und das hat auch unser Leben sehr beeinflusst, ja, weil wenn wir das damals nicht angefangen hätten, dann weiß ich nicht, in welche Richtung generell unsere Zukunft gegangen wäre. Und so haben wir uns mit dem Eishockey oder mit den Schiedsrichtern eben ein zweites Standbein aufgebaut und leben das, blöd gesagt, auch seitdem. Und ja, also ich bin der glücklichste Mensch, dass ich das angefangen habe, und kann das jeden Spieler, der Interesse hat, Schiedsrichter zu werden oder wenn er nie gespielt hat, auch mal zum Probieren. Ja, das ist eine Sache, da lernt man sehr viele Sachen auch fürs Leben, und ja, ist sicher sehr empfehlenswert für jeden.
Das Ding ist ja, ich zum Beispiel hätte durchaus Interesse, aber es scheitert schon am normalen Skillset des Eislaufens, und Kommunikation ist dann vielleicht auch nicht ganz so meine Stärke. Aber tatsächlich, dein Wort in das Eishockey-Gottes Ohr, also alle da draußen, die klein wenig mehr Talent als meine Wenigkeit haben, also alle, ist sicher etwas, das man sich auch mal ansehen kann, wenn es mit der aktiven Karriere vielleicht nicht ganz klappen will, und vor allem Bedarf an guten Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen, so ganz nebenbei, ist ohnehin immer gegeben. Weil du auch diese Ausbildung angesprochen hast, Manuel, gab es so einen Punkt, wo du dir gedacht hast, hoppla, ich habe ein Talent dazu oder da geht was vorwärts? Ich meine, wenn du es nicht könntest, dann wärst du nie auf 414 Spiele jetzt bis dato in deiner Karriere gekommen. Aber es muss ja relativ früh auch irgendwelche Momente gegeben haben, wo du selber gedacht hast, das macht nicht nur Spaß, sondern offenbar werde ich beobachtet und offenbar wird das, was passiert, als gut bewertet und eingestuft. Gab es da so einen Moment, wo dir das bewusst geworden ist?
Ja, grundsätzlich ist es so, am Anfang natürlich weiß man das selber nicht, wie man es macht, ob man es gut macht und so weiter. Du hast halt unzählige Beobachter, die dich beobachten und versuchen, dir Tipps zu geben und sie zu unterstützen oder auf erfahrene Schiedsrichter zurückzugreifen und deren Erfahrung ins Spiel zu bringen und die sagen dir dann eben, ob du das richtig gut machst und so weiter. Aber grundsätzlich muss ich sagen, das erste Mal, wo ich damals als Linienrichter in der zweiten Liga eingesetzt wurde, das ist einmal schon der erste Schritt, sage ich, wo man wirklich sagen kann, du hast es drauf, ja. Und da ist ja dann so, dass die Türen sich eben öffnen, auch für höhere Einsätze. Und wenn du da mal reinkommst, dann bist du auf jeden Fall sicher auf dem richtigen Weg. Und ja, und wenn du dich anstrengst und alles tust, was dir die erfahrenen Schiedsrichter oder die Supervisor eben ans Herz legen, dann gibt es nach oben hin keine Grenzen. Und wir haben das eben damals so gemacht. Und ja, und jetzt sind wir eben da, wo wir sind.
Jetzt kann man sich die Eishockey League oder auch die alte Ebel ohne Manuel und Christian Nikolic de facto nicht mehr vorstellen. Ihr prägt das Bild der Schiedsrichter auch seit über einem Jahrzehnt. Manuel, dein Premiereinsatz als Linesman damals noch war im November 2011. Christian, dein Premiereinsatz auch als Linesman war dann im November 2012 laut Unibet-Statistik. Und einfach nur um Hörerinnen und Hörern da mal ein klein wenig einen Überblick oder eine Einordnung zu geben, das war zu einer Zeit, wo das Schiedsrichterwesen in Österreich, ich nenne es jetzt mal freundlich, im Umbruch war. Der Übergang vom alten Strafsenat unter Karl Korenschnick hin zum Department of Player Safety unter Lyle Seitz. Es gab durchaus Nachwuchsprobleme, paar Arrivierte, vielleicht nicht ganz so viel junge Kräfte, wie man sich das gerne vorgestellt hatte oder hätte. Christian, wenn du auf das vergangene Jahrzehnt oder eigentlich so auf die Zeit rund um deine ersten auch Erstliga-Einsätze zurückblickst, wie war das damals für dich in dieses System Erstliga-Referee reinzuwachsen?
Ja, es war alles natürlich, wie man sich vorstellen kann, sehr aufregend und natürlich, ja, man hat es genossen, dass man da die Chance kriegt. Ich glaube, was auf jeden Fall zu erwähnen ist, es hat natürlich auch Rochaden gegeben, so wie du gesagt hast, verschiedene Persönlichkeiten sind weggekommen, neu dazugekommen, auch unter anderem Lyle Seitz ist, glaube ich, einer der Hauptakteure, der uns, sage ich mal, auch geholfen hat und uns gefördert hat. Und ich glaube, der ganze Umbruch hat viele Türen geöffnet, nicht nur für Manu und für mich, sondern auch für viele andere Schiedsrichter. Und gerade die Umstellung auf das System, wie wir es jetzt haben, das war ja ein ewig langer Prozess und ist immer noch ein Prozess, also das ist ja nicht erledigt. Und dementsprechend glaube ich, dass das System, so wie es damals begonnen hat und so wie es jetzt ist, sicher vielen die Möglichkeit gibt, da einzusteigen und auch alle Möglichkeiten und alle Türen offen haben und zu kriegen, dass man da wirklich beste Schiedsrichterausbildung genießen darf und das dann am Eis umsetzen kann. Und eben, ich kann mich erinnern, dass natürlich die Spiele, vor erste Spiele, große Spiele, ist man immer nervös und da hat man alle möglichen Gedanken im Kopf. Mache ich das richtig? Schaue ich gut aus? Schaue ich schlecht aus? Bewege ich mich richtig? Und so weiter. Und das flacht natürlich mit der Zeit dann ab. Aber eine gewisse Nervosität und so weiter ist natürlich jetzt auch vor die Spiele immer noch da und wird da immer bleiben.
Auch da war sehr viel drinnen in deiner Antwort, gerade was auch die Entwicklungen der letzten Jahre anbelangt. Auch da möchte ich im Laufe des Gesprächs dann auf den einen oder anderen Punkt eingehen. Aber wenn du gerade erste Einsätze ansprichst und der war bei dir laut Unibet-Statistik am 20. November 2012 beim Spiel Linz gegen Dornbirn und du hast diese Nervosität und diese 10.000 Dinge, die da durch den Kopf gehen und wahrscheinlich auch viele Dinge, die schief laufen könnten. Aber irgendwann musst du aus Eis raus und performen. Wie lange hat es damals gedauert, bis du tatsächlich in diesem Flow drinnen warst, im Spiel drinnen warst und diese ganzen Gedanken, die vielleicht auch vorher in deinem zumindest Hinterkopf waren, wegschieben konntest?
Das geht dann relativ schnell. Natürlich die ersten Runden, die man am Eis dreht, sobald man aufs Eis tritt, sind natürlich ein bisschen mit wackeligen Füßen und so weiter, aber das geht dann relativ schnell. Sobald das Spiel beginnt und man im Flow ist und seine Aufgabe hat und man weiß, was man zu tun hat, dann legt sich das relativ schnell. Das ist ganz normal und dann geht eigentlich alles automatisch dahin, mehr oder weniger.
Wobei mit Linz und die damals de facto immer ausverkaufte Eishockey-Arena in Linz, das gibt, glaube angenehmere Orte, um sein Debüt zu feiern. Ist das ein Faktor, das Heimpublikum, dass man weiß, egal was ich mache, es wird quasi immer gebucht werden, weil klar, das haben wir jetzt auch in der Pandemie kennengelernt, wie sehr es dann auch fehlt, wenn bei einem vermeintlichen Tripping dann die kompletten Heimfans abgehen ohne Ende und ohne Strafe fordern, wo vielleicht keine ist. Ist Heimpublikum ein Faktor? Oder muss man das als Schiedsrichter ausblenden?
Soll ich weitermachen?
Christian, bitte, ja.
Ja, auf jeden Fall ist das ein Faktor. Also ich kann mich erinnern, Corona-Zeit war grauenvoll, ohne Zuschauer, leere Hallen. Man hört jedes Wort, was am Eis gesprochen wird, ungut. Also es ist wirklich ohne Fans und ohne Gesänge und Buß oder Schreie oder sonst irgendwas, ist es einfach, ganz ehrlich zu sagen, langweilig. Also das fehlt auf jeden Fall. Das, was gegen uns geht, meistens, das ignoriert man gekonnt. Man hat Aufgaben am Eis, die man vorwiegend im Kopf hat. Und alles, was rundherum passiert, man hört natürlich die Lautstärke und so weiter. Und sobald die Aktion nachher ein bisschen die Gemüter aufheizt, merkt man das natürlich. Aber es ist jetzt nichts, was uns, sage ich mal, beeinflusst. Also das gehört dazu. Ich persönlich finde es geil, wenn es laut ist. Linz, weil du angesprochen hast, eben volle Hallen, das ist einfach für uns auch ein Erlebnis. Also wir wünschen uns auch volle Hallen und wir wünschen uns auch laute Fans und das ist sicher was uns auch am Eis pusht.
Das ist schon mal schön zu hören und auch das die Erkenntnis aus der Pandemie, Eishockey ohne Fans, ich habe es angesprochen, Eishockey ohne Schiedsrichter, unvorstellbar, Eishockey ohne Fans geht zwar, aber ist definitiv nicht schön und deswegen umso cooler, dass es jetzt tatsächlich auch wieder mit Publikum vor Ort passiert. Auch du, Manuel, hattest bei deinem ersten Einsatz damals bei Snoimo gegen Red Bull Salzburg im Oktober 2011 natürlich Publikum im Stadion. Auch du hast dein Debüt als Linesman gegeben, bist aber klein wenig mehr als ein Jahr später dann erstmals als Referee aufgelaufen und musst da einen kleinen Exkurs wagen. Ich sage noch immer sehr häufig Head Referee, obwohl der Hauptschiedsrichter im Englischen schlicht und ergreifend der Referee ist. Darum sei mal das nicht ganz hundertprozentig korrekte Head Referee, ein klein wenig nachgesehen, sollte ich es verwenden. Aber war das für dich klar, dass der Linesman in Anführungszeichen nur ein Umweg ist in Richtung Referee? War das für dich schon so auf der Schiedsrichterkarriereleiter vorgezeichnet, dass es in die Richtung geht? Oder war das so eine Entwicklung, wo du gedacht hast, schauen wir mal, wo es hingeht?
Grundsätzlich war es so, dass früher das Ausbildungssystem eben so ausgeschaut hat, dass man zuerst als Linienrichter versucht, Fuß zu fassen in den höheren Ligen und dann eben den Sprung wagt zum Hauptschieds- oder Schiedsrichter, Referee. Dieses System wurde eben dann geändert, wo der Lyle gekommen ist. Jetzt ist es schon so, dass ein Ref, wenn er im Nachwuchs oder im Bundesland pfeift, oder auch in der zweiten Liga dann pfeift, der wird auch als Ref in der ersten Liga getestet und eingesetzt. Und das Gleiche ist eben mit den Linienrichter. Und damals war ich neben dem Linienrichter, war ich ja schon in Tirol im Land, war ich Hauptschiedsrichter, also in der Tirol Elite-Liga, in der U20-Liga und so weiter. Da habe ich eben als Hauptschiedsrichter schon einige Spiele gehabt. Und ja, die Entscheidung, dass ich umsteige auf Ref, hat eigentlich der Lyle für mich übernommen, weil er hat mir mal nach meinem 13. und damals auch letzten Spiel als Linienrichter, hat er mir aus der Kabine rausgeholt und hat eben zu mir damals gesagt, dass er mich in der U20 gesehen hat als Hauptschiedsrichter und hat damals gemeint, dass er glaubt, dass ich ein besserer Hauptschiedsrichter bin wie Linienrichter. Und dann hat er mir eben 2 Wochen Zeit gegeben zum Überlegen, ob ich umsteigen will. Und nach 1 Woche hat er mir ein Spiel eingeteilt in der EBL als Hauptschiedsrichter. Und ich bin ihm bis heute noch eine Antwort schuldig, ob ich umsteigen will. Also eigentlich hat der Lyle für mich entschieden. Und ja, die Entscheidung, Hauptschiedsrichter zu werden, war, jetzt wenn man sieht, die richtige. Ja, ich habe sehr viel erreicht als Hauptschiedsrichter und ich glaube, es spielt das sehr viel mit von der Persönlichkeit her, vom Charakter her, wie man ist. Hauptschiedsrichter zu sein, ist nicht einfach. Linienrichter ist auch ein anderer Charakter und ja, für mich persönlich ist Hauptschiedsrichter besser und deswegen bin ich froh, dass ich damals die Chance gekriegt habe, umzusteigen auf Hauptschiedsrichter.
Du hast schon ein paar Dinge auch angesprochen, die Positionen fundamental voneinander unterscheiden und natürlich bist du als Hauptschiedsrichter auch Ansprechpartner und manchmal auch verbaler Prellbock für Coaches, Captains und dergleichen. Aber wenn man es dann wirklich so versucht, runterzubrechen, welches, und gerade weil Linesman oder weil es ja auch Leute gibt, die ein Leben lang Linesman bleiben wollen und gerade mit Elias Seewald gibt es einen der besten auch europaweit in der heimischen Liga und der war erst vor ein paar Wochen hier bei Unibet Hockey Clock als oder in seiner neuen Rolle auch als Alps Hockey League Commissioner zu Gast. Aber was sind so die fundamentalen Skillsets, mit denen man als Linesman realisieren kann und was braucht man im Gegensatz dazu eher als Referee, Manuel?
Die Entscheidungen, die man als Linesman trifft oder als Hauptschiedsrichter sind klar definiert. Jede Entscheidung, die der Linienrichter trifft, ist natürlich gleich wichtig wie jede Strafe, die wir Hauptschiedsrichter pfeifen. Von dem her sind die Arbeitsbereiche, wenn man so haben will, ziemlich klar geregelt. Natürlich mehr im Fokus stehen tun immer die Hauptschiedsrichter. Das ist so. Und wie du schon gesagt hast, die Trainer beschweren sich eher beim Hauptschiedsrichter wie beim Linienrichter. Obwohl man kriegt das von draußen vielleicht nicht so oft mit, aber die Trainer diskutieren auch schon das ein oder andere Mal mit den Linienrichter. Aber als Hauptschiedsrichter musst du einfach ein dickes Fell haben. Das ist speziell bei uns in der Eishockey League ist es nicht einfach. Ja, die ganzen Augen, die Tausende von Augen, die im Stadion sein, schauen dir zu, die Mannschaften und die Spieler am Eis werden nervös, wenn irgendwas einmal ihrer Meinung nach nicht läuft, so wie es gehört und so weiter. Und ja, du musst, wie gesagt, ein dickes, sehr dickes Fell haben. Und ich glaube, das macht so aus, was ich vorher gesagt habe. Du musst einen gewissen Charakter dafür haben. Und man darf sich einfach nicht fertig machen. Hauptsächlich ist leider immer im Fokus und das wird immer so sein. Und ich glaube, dass das die größten Unterschiede sind.
Weil du gerade auch das dicke Fell angesprochen hast, ist das etwas, das du von Haus aus hattest und das dann über das letzte Jahrzehnt auch dicker geworden ist, oder ist das was, das du lernen musstest?
Lernen auf alle Fälle. Es ist schon so, dass umso mehr Erfahrung du sammelst, umso dicker wird das Fell logischerweise. Ja, ich habe jetzt über 400 Spiele. Für mich ist das was anderes. Oder ja, in taffen Spielen vor 7.500 Zuschauern verliere ich nicht so schnell den kühlen Kopf. Ja, das kann für einen Jungen Schiedsrichter, der jetzt, sage ich mal, beispielsweise 10 Spiele in der Liga hat, der kann ja schon einmal ein bisschen an die Nerven gehen. Und ja, aber das kommt halt mit der Erfahrung. Umso mehr Spiele, umso dicker das Fell.
Die Erfahrungen, die hast du, Manuel, immer als erstes gemacht, wenn man dann nämlich auf die Entwicklung von Christian blickt, ein Jahr später debütiert als Manuel, als Linesman, aber es hat dann nochmal 2 Jahre bis zum ersten Head-Einsatz gedauert bei dir, Christian. War das Zufall? War das so der Plan? Oder hast du einfach noch längere Bedenkzeit erbeten bei Lightsides, ob du jetzt wirklich den Head machen möchtest?
Ja, also ich habe eigentlich weniger Spiele als Linesman als der Manu, was ich im Kopf habe. Aber bei mir war eigentlich der Weg genau der gleiche. Also bei mir hat der Lyle eigentlich auch mehr oder weniger entschieden, dass ich doch umsteigen soll. Ich kann mich erinnern, das war damals mit Notdecker David zur selben Zeit, haben wir quasi beide mehr oder weniger das Angebot bekommen, umzusteigen. Und wie gesagt, bei mir war es gleich. Der Lyle hat eigentlich mir geraten, dass ich dann umsteige auf Referee. Und dementsprechend hat es dann nicht lange gedauert. Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich es machen möchte, weil Linesman hat gut funktioniert und hat mir eigentlich auch gut gefallen. Und ich war mir nicht sicher, ob das dann auch fruchtet oder auch nicht. Aber ja, jetzt im Nachhinein ist es auf jeden Fall auch die beste Entscheidung gewesen, die ich getroffen habe.
Was war, Christian, bei diesem Übergang vom Linesman zum Referee für dich auch die größten Herausforderungen? Vielleicht Herausforderungen, über die du vorher Gedanken gemacht hast und Herausforderungen, die sich dann auch aus den ersten Referee-Einsätzen ergeben hatten?
Also ich glaube, was sicher ganz anders ist als Referees, die Bewegung am Eis, gerade in die Endzone, wie man sich in die Rundungen verhaltet, dass man nicht im Weg steht und dass man möglichst da den besten Überblick vom Spielfeld kriegt. Das war sicher die größte Umstellung. Und ansonsten natürlich alles andere spielt auch eine große Rolle. Kommunizieren, wie spricht man mit den Spielern und so weiter. Natürlich auch Strafen. Welche Strafen gibt man? Generell das Game-Management, wie verhaltet sich das Spiel und so weiter, das ist ein riesen Lernprozess gewesen und war am Anfang auch eine riesen Umstellung. Also das sind sicher die Hauptpunkte.
Jetzt kriegen wir bei den TV-Partnern und auch das etwas, das unter Leitseits gediehen ist, immer wieder Unterrichtungen, was das Regelwerk anbelangt, was der Fokus anbelangt und werden auch immer wieder anhand von Szenen, die sich in der Vergangenheit ereignet haben, tatsächlich geschult, auch wenn man es dann vielleicht manchmal auf Sendung nicht unbedingt merkt. Trotzdem ist es spannend, Einblicke zu bekommen und bei vielen der Szenen heißt es dann tatsächlich auch, dass der Referee gar nicht auf den Puck schaut, weil eben die Spieler zu beobachten sind und davon gibt es halt immer 10 am Eis und wenn sich das dann rund ums Tor zusammenzieht, dann kann das schon mal sehr unübersichtlich werden. Wie viel, Christian, ist tatsächlich Puckwatching und wie viel ist tatsächlich exklusive Spielerbeobachtung, wenn du so Prozentzahlen verteilen müsstest?
Boah, Puckwatching ist auf jeden Fall bei Tor-Situationen, aber grundsätzlich, wenn ich es jetzt in Prozentzahlen sagen müsste, würde ich jetzt sagen 70 Spieler, 30 Puck vielleicht. Also es ist schon ein Großteil Spieler. Man sagt da nicht umsonst, also man soll nicht zu Puck-fokussiert sein am Eis. Das heißt, die Hauptschiedsrichter oder die Referees untereinander haben ja auch eine klare Aufteilung, die Endzonen, wer schaut wohin. Wir wissen ganz genau, oder wir spielen uns auch so ein, dass zum Beispiel der Manu weiß, wenn ich am Eis bin oder wer auch immer, anderer Partner, dass der weiß, wo ich hinschaue und ich weiß, wo er hinschaut. Und dementsprechend, wenn der Puck halt nicht in meiner Zone ist, dann sehe ich den Puck nicht und ich beobachte den Puck auch nicht. Also von dem her, Großteil ist auf jeden Fall Spieler. Vor allem die Strafen machen auch die Spieler und nicht selten der Puck.
Und das ist eben auch hochinteressant, weil das sind Einblicke, die Hörerinnen und Hörer so im Regelfall nicht bekommen und die sich dann auch wundern, wie was, die schauen gar nicht auf den Puck, weil das eben der zentrale Fokus nicht nur der TV-Kameras ist, sondern logischerweise auch der Menschen, die das Spiel begleiten im Sinne der Berichterstatterinnen. Berichterstatter, aber weil du es, Christian, auch schon angesprochen hast und Manuel in diesem Fall noch erfahrener ist dann doch 100 Spiele, möchte ich von dir auch wissen, Manuel, welches denn für dich die schwierigsten Regelverstöße sind, die man orten muss? Also abgesehen davon, dass es so viele versteckte Strafen gibt und wahrscheinlich, wenn du es wirklich knallhart nach Regelbuch auslegst, dann wird es gar keinen Spielfluss mehr geben. Aber was ist so aus deiner Erfahrung mit das Schwierigste, das es zu verorten gilt im Eishockeysport als Ref?
Von den Regeln her würde ich persönlich sagen, gibt es meiner Meinung nach zwei. Das ist einmal Butt-Ending, wo eben der Stock bei den Handschuhen hinten außer steht und der Spieler dem Gegenspieler eben so einen Schlag oder einen Stich, wenn man so haben will. Das ist, weil das geht erstens sehr schnell und man muss das Stockende sehen, dass das heraus ist. Das ist einmal die erste Strafe und die zweite Strafe ist meiner Meinung nach Check zum Kopf. Bei dem Tempo in der Eishockey League, das wir vorfinden, da passieren sehr viele Checks, die auch sehr, sehr schnell passieren, ja, im vollen Lauf und so weiter. Und da muss man beim Check zum Kopf speziell halt immer schauen, wo ist der erste Kontakt, ist der Hauptkontakt der Kopf. Ist der Hauptkontakt der ganze Körper und der Kopf wird nur teilweise getroffen, weil dann ist es gerade Check zu Kopf und so weiter. Und bei dem Speed ist das eine der schwierigsten Strafen zu sehen, meiner Meinung nach.
Weil du auch den Speed ansprichst und das ist sowas, das für mich eklatant ist, als ich angefangen habe, regelmäßig dann auch als Berichterstatter die Liga und die Spiel-Action zu verfolgen. Und wenn ich jetzt einfach auf das letzte Jahrzehnt, die letzten eineinhalb Jahrzehnte zurückblicke, als ich angefangen habe, mich mit der Liga intensiv zu beschäftigen, war es so, du kriegst einen Pass und als Passempfänger konntest du schön aufschauen, nach links, nach rechts und dann die Scheibe weiterschieben. Wenn du das jetzt machst, schlägt sofort ein. Also richtig. Unfassbares Tempo, also unfassbar, wie sich das Tempo auch entwickelt hat, mit dem man dann auch als Referee Schritt halten muss. Wie hat sich das aus deiner Warte verändert und was sind da auch für die Refs entsprechend die Herausforderungen, die damit einhergehen?
Zum Kopfthema, das Beispiel, das war letztes Jahr, glaube ich, wo der Charles Dodaro in Stephen Strong gecheckt hat. Ich glaube, das ist ein Paradebeispiel dafür, wie schwer es ist, so einen Check zu sehen und zu definieren, dass es ein Check zum Kopf ist. Ja, weil ich sage, für 50% der Zuseher war das ein fairer, harter Check. Aber im Endeffekt war es kein fairer und harter Check, sondern es war ein Check zum Kopf. Und dieses Beispiel ist eben wirklich zach. Und da hast du eine Splitsekunde zum Entscheiden. Jetzt mit dem Video Review, was wir haben, du musst natürlich am Eis schon entscheiden, dass es ein Foul ist und du musst ein Fünfer aussprechen, damit du es überhaupt anschauen gehen darfst, ja. Und es macht es einerseits leichter, aber im Endeffekt ist es eigentlich auch nur eine Bestätigung, wenn du jetzt Video schauen gehst und die Fünfer, die du am Eis gegeben hast, bestätigt wird, ja. Und das ist immer das Check zum Kopf-Thema. Grundsätzlich als Ref zu den anderen Strafen, die Erfahrung macht es aus. Wenn du einmal eine Strafe gepfiffen hast oder auch nicht gepfiffen hast, dann weißt du beim nächsten Mal, dass es eine ist. Und die Strafensituation oder Spielsituationen sind eigentlich fast immer gleich.
Das darf ich mit dem Brotberuf mit zwei Vollkontaktsportarten beschäftigen, nicht nur Eishockey, sondern auch American Football und gerade bei letztgenanntem Sport, der sehr viel früher als viele anderen Sportarten auch sehr transparent mit Videobeweisen auch umgegangen ist und gearbeitet hat, ist es dann trotzdem so, gerade weil dort so schwer ist mittlerweile nachzuvollziehen, was tatsächlich ein gefangener Ball ist und was vielleicht eine Pass-Interference ist und dergleichen. Und auch wenn man es nicht tun sollte, gehe ich als Kommentator immer so ein klein wenig aufs Bauchgefühl zurück. Hat sie es angefühlt wie ein gefangener Ball? Auch beim Eishockey, hat sie es angefühlt wie ein dreckiger Check? Hat sie es angefühlt wie ein Check to the Head? Und jetzt sollte man das nicht, aber Christian, wie viel Bauchgefühl ist bei der einen oder anderen auch knappen Entscheidung tatsächlich mit dabei? Weil, und Manuel hat es angesprochen, du musst eine Entscheidung am Eis treffen, die ja dann auch bei Goal, No Goal der Bezugspunkt ist, um bei der Video Review zu überprüfen, war das ein kompletter Schaß oder war das tatsächlich die richtige Entscheidung, die getroffen worden ist? Insofern da nochmal die Frage, darf Bauchgefühl mitspielen und wenn ja, ist es manchmal mit dabei oder ist es tatsächlich nur straight das, was ich gesehen habe, wird entsprechend auch gecallt und nicht irgendwie was im Augenwinkel war und wo ich mir gedacht habe, dass vielleicht eine Strafe war. Ist jetzt ein langer Monolog gewesen, deswegen runtergebrochen, spielt Bauchgefühl eine Rolle bei Entscheidungen?
Absolut, auf jeden Fall, ja. Man sagt da, also einer der Parameter für uns eine richtige Entscheidung oder zumindest eine Erleichterung für uns ist eben unser Bauchgefühl. Wir sollen unserem Bauchgefühl vertrauen. Natürlich ist Voraussetzung, dass man die Situation sieht. Also wenn ich jetzt eine Situation überhaupt nicht gesehen habe, dann tue ich nicht nach Bauchgefühl handeln und dann raten, also das nicht. Aber wenn ich jetzt eine Situation beobachte und zum Beispiel immer nicht sicher bin, ist er zum Kopf oder ist er nicht direkt zum Kopf, und mein Bauchgefühl sagt, er ist zum Kopf, dann tendiere ich dann schon dazu, dem zu vertrauen. Und so werden wir auch geschult, dass wir unserem Bauchgefühl vertrauen sollen. Natürlich vorausgesetzt, wie gesagt, dass wir was sehen. Auf der anderen Seite, wie ich auch zuerst gesagt habe, we don't guess, das ist auch ein wichtiger Punkt, der immer wieder bei uns erwähnt wird. Wenn wir nichts gesehen haben, dann tun wir nicht raten und das machen wir auch nicht.
Was auch spannend ist, wenn ihr dann eine Entscheidung überprüfen könnt, ist die Art und Weise, wie es zum Videobeweis geht und wie lange der teilweise auch dauert. Und das ist insofern spannend, weil es gerade in den Playoffs natürlich mit jedem Call noch viel wichtiger wird, ob es jetzt Good Goal ist oder No Goal. Und da kann ein Videobeweis dann auch mal sehr, sehr lange dauern, mal tatsächlich, das ist relativ wertfrei, einfach mal aus Interesse bei einem Playoff-Spiel, das war in Linz mit so einer sehr, sehr knappen Entscheidung, rausgestoppt, wie lange der Videobeweis schlicht und ergreifend gedauert hat. Und ich glaube, es war eine 6-minütige Pause, weil es eben so eine knappe Entscheidung war und weil natürlich nachvollziehbarerweise die Referees 100%ig richtig liegen wollten. Wenn es jetzt zu so einem Videobeweis geht und wenn man als Ref weiß, verdammt, da steht extrem viel jetzt auf dem Spiel, hat man da so eine innere Uhr, wo man sich dann irgendwann denkt, puh, dauert jetzt schon ganz schön lange, bis wir zur Entscheidung kommen, oder ist da tatsächlich, Christian, nur der Fokus auf getting it right?
Also der Fokus ist definitiv auf die richtige Entscheidung, also wir lassen uns da nicht beeinflussen. Uns weiß natürlich auch ab und zu, dauert es auch zu lang. Für uns persönlich, wir wollen natürlich auch weitermachen und so schnell wie es geht das Spiel wieder fortsetzen. Aber es gibt natürlich Situationen, wo du die Zeit brauchst und du nimmst dir die Zeit. Also das ist auf jeden Fall so. Wir, so wie du es gesagt hast, wir brauchen eine richtige Entscheidung und wir müssen 100%ig sicher sein, dass wir eine Entscheidung, was am Eis getroffen worden ist, dann widerrufen bzw. ändern. Also wenn wir uns nicht sicher sein oder das Video auch nicht zu 100% den Gegenbeweis quasi darlegt, dann wird die Entscheidung am Eis auch nicht zurückgenommen oder geändert. Also von dem her ist schon mal die Entscheidung, was am Eis getroffen wird, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite, was vielleicht beim Video auch noch zu erwähnen ist, oft liegt es nicht an uns, ohne jetzt irgendwie irgendwas an die Technik zu schieben, aber ab und zu funktioniert es auch nicht so, wie es sollte. Und ab und zu dauert es, bis man die Situation dann am Schirm hat. Aber bei Fernseh, bei Live-Spielen werden halt diese Replays immer wieder neu eingespielt und es dauert auch Zeit. Also die Zeit sehen die Zuschauer, sage ich mal, auch nicht, was wir da an der Technik verbringen und bis wir das Video dann haben, die richtige Szene haben, nachher zurückspulen und so weiter. Das dauert natürlich auch ein paar Sekunden. Also alles zusammen für uns persönlich ist es nicht zu stressig. Also wir nehmen uns die Zeit für den Zuschauer, der auf der Tribüne steht und oder hockt. Für den kann ich mir gut vorstellen, dass es oft nicht schnell genug geht.
Zumal die Fernsehzuseherinnen und Zuseher ja ohnehin bewegtes Bild haben. In der Halle ist es vielleicht eine andere Geschichte, aber da auch zur Transparenz aus meiner eigenen, auch aus unserer Erfahrung, gerade in den Playoffs ist die Zusammenarbeit zwischen TV-Sendern und Referees sicher noch intensiver als ohnehin schon. Und da dürfen dann natürlich auch spezifische Bilder requiriert werden und spezifische Kameraeinstellungen. Problem ist, als eines von vielen, wenn die Technik bei euch nicht mitspielt, als Beispiel, aber auch eines, wenn der Kameramann, die Kamerafrau, die potenziell am besten gestanden wäre, die Scheibe halt in dem einen Moment nicht einfangen konnte, na dann wirst wenig Bilder bekommen, die genau das bestätigen oder widerlegen, was du dir in diesem Fall anschaust. Aber wenn wir die Ausführung und jetzt im Wissen, wie komplex die ganze Technik auch dahinter ist, uns trotzdem vor Augen führen, wie das auch in manch anderen Sportarten gehandhabt wird. Manuel, was wäre zum Beispiel oder wie würdest du etwas gegenüberstehen, wo es heißt, okay, du bekommst 2 Minuten bei jeder Entscheidung, wo du Bilder anschauen kannst, danach wird der Bildschirm schwarz und danach muss eine Entscheidung getroffen werden. Also dass es quasi so ein Cap geben würde, was die Dauer einer Video-Review anbelangt. Gute Idee, schlechte Idee?
Ja, die Idee. Gut ist ja nicht, wenn mich fragst. Am Ende des Tages geht es darum, dass die richtige Entscheidung getroffen wird. Und wir treffen die Entscheidung im Eis. Wenn wir Video schauen gehen, muss das Video klar das Gegenteil beweisen. Und wenn es das nicht tut, dann bleibt die On-Ice-Entscheidung. Und wenn das eben, wie der Gisch schon gesagt hat, ein bisschen länger dauert, dann dauert es halt länger. Aber im Endeffekt muss die richtige Entscheidung getroffen werden. Und das auf 2 Minuten oder wie auch immer zu maximieren, ist sinnlos, bringt den Sport nichts, bringt uns nichts. Und ja, deswegen keine gute Idee.
Deswegen wird das auch gleich als Hirngespinst entsprechend abgetan. Was mich bei Referees immer extrem interessiert, und das ist wie in jedem anderen Berufsfeld, wie bei jeder anderen Aufgabe, der man sich widmet, Fehler macht man nicht absichtlich. Aber Fehler können natürlich passieren. Gerade beim Eishockeysport, wenn es keine Fehler im Spiel geben würde, würden wir nie Tor gesehen, würden wir nie gelungene Spielzüge auch sehen. Wie ist so für dich, Manuel, der Umgang mit Fehlern, die auch einem Schiedsrichter unterlaufen können?
Grundsätzlich ist das sehr, sehr richtig, was du gesagt hast. Fehler macht jeder. Sonst würde man jetzt Spiel 0-0 beenden. Wir Schiedsrichter machen auch genügend Fehler. Bei den erfahrenen Schiedsrichtern ist es aber so, dass man das meistens schon am Eis weiß, dass man jetzt einen schlechten Call gemacht hat oder vielleicht was verpasst hat und so weiter. Oder man hat einen Beobachter auf der Tribüne sitzen, der das natürlich anders sieht von der Tribüne aus. Oder wenn man daheim ist, am nächsten Tag schaut man sich das Video an und entdeckt da einige Fehler, das kann auch sein. Also fehlerlos, wie ich schon beim Einstieg gesagt habe. Es gibt keinen perfekten Schiedsrichter, es gibt keinen perfekten Spieler und Fehler machen alle. Und ja, ich habe das auch schon oft in früheren Interviews gesagt, aus Fehlern lernt man. Ein Schiedsrichter wächst dadurch, dass er Fehler macht. Wenn man keine Fehler macht, dann kann man nicht besser werden. Und zu Herzen nehmen, tut man schon, man möchte sich verbessern, man möchte beim nächsten Spiel sicher gehen, dass man diesen Fehler nicht mehr macht. Aber hinmachen tue ich mir jetzt nicht, weil ich einen Fehler mache. Und ja.
Das ist nämlich die Frage, auf die auch ein klein wenig hinaus wollte, wie es mit quasi Short Memory, also dem Kurzzeitgedächtnis aussieht. Also gerade in vielen Sportarten, wenn man Fehler auf dem Eis macht oder auf dem Platz oder wo auch immer, heißt das, sofort versuchen wegzustecken, sofort aus dem Kurzzeitgedächtnis auch zu eliminieren. Wie funktioniert das bei dir? Geht das tatsächlich? Kann man über einen Call, wo du selber weißt, verdammt, der war jetzt nicht gut, kann man da drüber wegstehen und sich sofort wieder zu 100% auf was anderes fokussieren, ohne dass einem das nachhängt?
Auf alle Fälle, ja. Das ist wie bei den Spielern von Shift zu Shift. Und bei uns ist es halt von Call zu Call oder von Minute zu Minute, wie man so haben will. Das Kurzzeitgedächtnis bei uns ist sehr, sehr kurz, was die Strafen anbelangt. Deswegen Fuck up am Eis erkennt man sofort. Und das ist aber im gleichen Zug wieder abgeschlossen. Und dann fokussiert man sich wieder aufs Hauptgeschehen und auf die nächsten Strafen.
Es gibt ein paar Fragen und ich versuche es ein klein wenig abzuwechseln, damit es für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch einigermaßen spannend bleibt von der Dynamik her, die teilweise nur einem von euch stellt, aber eine Frage, die beiden von euch stellen muss, weil es dem Schiedsrichter-Dasein ja dann auch so ein menschliches Gesicht gibt. Christian, gibt es einen Call in deiner Karriere, eine Entscheidung, wo du heute noch sagst, boah, die war nicht gut, die hätte besser sein können?
Boah, da müsst ihr jetzt mal überlegen. Es gibt auf jeden Fall einen, das war sogar mit Manu zusammen in Klagenfurt, eine Tor-Situation, wo wir falsch entschieden haben nach dem Tor. Klagenfurt gegen Graz, Viertelfinale, glaube ich, war das. Ich glaube, Martin, du kannst dich sicher auch ein bisschen dran erinnern. Da war eine Situation, wo der Goalie außerhalb vom Torraum war mit dem Kopf, glaube ich, oder irgendeinem Körperteil. Und der Stürmer, damals der Andrew Kosek war das, den Goalie quasi gerammt hat und dann ein Tor gefallen ist. Auf jeden Fall, wir sind ein Video schauen gegangen, der Mann und ich, und wir waren uns halt sicher, dass das so passt. Im Nachhinein hat es nicht gepasst. Und das ist einer der Calls, der mir sicher noch im Gedächtnis bleibt und immer noch da ist, ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil ich danach bei einer WM war, ich weiß nicht mehr, wo das war, und da habe ich Doug Mason getroffen, der war damals Trainer von Graz, und da haben wir ein bisschen drüber gequatscht und über die Situation geredet, und deshalb habe ich das noch gut in Erinnerung.
Es müsste, wenn ich mich recht entsinne, dann tatsächlich auch Halbfinale 2019 gewesen sein mit Robin Rahm. Würde ich jetzt mutmaßen, aber ehrt dich prinzipiell mal sehr, dass du sowas auch ansprichst und natürlich auch offen zugibst, aber wie sieht dann auch so die Aufarbeitung so einer Geschichte aus, gerade weil ja in der Eis auch Instant-Feedback-Kultur Einzug gehalten hat, weil Schiedsrichter mit allem, was sie machen, immer und immer wieder bewertet werden von einem äußerst erfahrenen Panel, das dann hochgeht zu eurem direkten Vorgesetzten Tom Kau, der letztlich gemeinsam mit Lyle Seitz auch das Schiedsrichterwesen zumindest in der Ice League unter sich hat. Wie wird nach solchen Blown Calls verfahren? Was sind da so die ersten Schritte, die getätigt werden?
Also nach dem Spiel fängt es schon an. Also ich kann mich erinnern, gerade bei dem Spiel war der Greg Kimmerly damals noch bei uns im Stadion. Und der ist nach dem Spiel gleich in die Kabine gekommen, was auch ganz normal ist, und hat uns halt dann gesagt, warum wir das so getroffen haben, und hat uns halt dann auch gesagt, dass das falsch war, beziehungsweise uns auch erklärt, warum das falsch war. Und ja, da fängt es einmal grundsätzlich an, und dann jetzt die nächsten Tage ist so dahin, dass man eben auch Videomaterial kriegt und nicht gleich uns zwar betreffend, sondern das ganze Team kriegt dann das Videomaterial, wo auch klipp und klar drinsteht, dass die Entscheidung nicht richtig ist, beziehungsweise was die richtige Entscheidung gewesen wäre. Und so arbeitet man das ab. Aber jetzt, sage ich mal, bei der nächsten Runde ist es dann wieder erledigt, weil man hat einen Fehler gemacht, man lernt daraus, so wie es der Manu davor gesagt hat. Natürlich, wenn es jetzt ganz, ich meine, das war jetzt eine Tor-Situation, aber wenn es jetzt wirklich ganz grob ist, dann kann es natürlich auch andere Folgen haben. Es kann auch sein, dass uns vielleicht dann ein Spiel weggenommen wird, wobei das ist wirklich selten, das muss man auch zugeben. Gott sei Dank, weil, wie gesagt, Fehler ist ein Lernprozess. Und ja, so geht es dann weiter, und man kriegt den Input natürlich von unsere Chefs, Beobachter und so weiter, den kriegt man.
Weil du jetzt nochmal 100 Spiele mehr Erfahrung und ja, dementsprechend auf dem Buckel hast, Manu, gibt es bei dir eine Entscheidung, gibt es bei dir eine Szene, die dir immer wieder vor dem geistigen Auge vorbeiflimmert, wo du denkst, puh, die Entscheidung, die würde ich gerne noch einmal treffen?
Ich kann jetzt nicht schlechter schlafen dadurch, dass ich die Entscheidung damals falsch getroffen habe, aber das ist, wie der Chris gesagt hat, die Entscheidung haben wir damals gemeinsam getroffen, das ist auch die gleiche Entscheidung, die ich, wenn ich das Radl zurücktrennen kann, gerne ändern würde, ja. Aber wie gesagt, deswegen schlafe ich halt trotzdem noch gut. Und ja, Fehler passieren. Und wir stehen zu unseren Fehlern. Das glaube ich, wissen viele Leute nicht. Wir sind selbstkritisch genug, dass wir unsere Fehler auch erkennen und dazu stehen. Und das haben wir damals gemacht, vor geschlossener Mannschaft. Und ja, das ist aber dann schon wieder abgehackt und man geht weiter.
Weil das ein gemeinsamer Einsatz war, ist das eigentlich die perfekte Brücke zu etwas, das natürlich auch der Unibet-Statistik nicht verborgen geblieben ist, nämlich dass ihr 25 Einsätze auch gemeinsam als Referees habt. Der letzte, wenn ich mir das richtig notiert habe, aus der Unibet-Statistik am 15. Februar des aktuellen Jahres. Das erste Mal habt ihr 2014 miteinander gepfiffen. Und weil, glaube, Christian, du das angesprochen hast, dass das auch klar ist bei bestimmten Referee-Paarungen, wer wohin sieht und wer was übernimmt, ist die Zusammenarbeit, wenn es bei euch der Fall ist, intuitiver, weil als Brüderpaar als mit anderen Referees oder ist auch das etwas, woran man sich gewöhnen muss, Manuel?
Ja, ich glaube, dass das bei uns, weil wir Zwillingsbrüder sind, das Vertrauen ist schon in die Wiege gelegt worden, ja. Also wir müssen uns jetzt kein Vertrauen gemeinsam aufbauen am Eis. Wir vertrauen uns automatisch schon. Grundsätzlich am Eis, wie gesagt, der Chris hat das eh schon erwähnt, es gibt Zonen, wo jeder hinschaut. Und wenn wir die einhalten, dann funktioniert das super. Und wenn vor dem Chris jetzt ein Foul passiert oder eine Situation passiert, wo er sich denkt, es ist kein Foul, und ich bin vor draußen und schaue dazu und glaube vielleicht, das ist ein Foul, dann pfeife ich nicht rein, weil das ist seine Entscheidung, ja, und da muss man sich halt gegenseitig vertrauen. Und ja, so funktioniert das bei uns.
Wenn jetzt die Einteilung daherkommt, Christian, und du siehst, du bist mit Manuel eingeteilt, ist das Grund zur Freude? Denkst du, oh nein, oder irgendwas in der Mitte? Das ist natürlich eine fiese Situation, das ist völlig klar.
Das ist richtig, ja.
Jetzt bin ich gespannt auf die Antwort.
Grund zur Freude, ja, weil ich dann weiß, dass wir gemeinsam mit dem Auto fahren dürfen und nicht allein irgendwo hinradeln dürfen. Nein, auf jeden Fall. Also ich persönlich freue mich schon, wenn ich mit meinem Bruder pfeifen darf und am Eis stehen darf. Vielleicht, wenn ich anknüpfen darf an der Frage, was du in Meinung gestellt hast, es ist schon intuitiver, finde ich persönlich. Also weil wir ähnlich sein vom Stil, weil wir ähnlich sein von unserem Denken und Gehabe, und deshalb glaube ich, dass es schon leichter ist für uns beide. Und ja, ich freue mich natürlich um jeden Kollegen bei jedem Spiel, aber wenn es mit dem Manu dann ist, dann natürlich ein bisschen mehr.
Gibt es auch zu viel, Manuel? Sprich jetzt vor allem die Phase, glaube ich, in den Playoffs 2016 an. Da hat er 6 Spiele binnen 19 Tagen, nämlich vom 28. Februar bis am 18. März leiten müssen. Also sehr, sehr viele gemeinsame Fahrten. Ist noch so eine Intensivphase dann auch wieder mal gut oder darfst du noch mehr oder noch mehr sein, Manuel?
Es darf gerne mehr sein, das ist ganz logisch. Dass wir so viel gemeinsam zusammengepfiffen haben, das weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich gestehen, da warst du mehr als wir, Martin. Wir pfeifen mit jedem Schiedsrichter gern und wenn man so viele Spiele gemeinsam hat, dann und vorausgesetzt, es sind sehr gut gelaufen, dann freut man sich natürlich, dass man wieder gemeinsam pfeifen darf. Und ja, also von mir aus darf uns sehr, sehr gern mehr sein.
Und hoffentlich kommen viele gemeinsame Einsätze noch dazu, beziehungsweise ganz generell auch individuell bei euch noch viele aufs Kerbholz. Eine Geschichte, über die ich mit euch auch diskutieren möchte und ein klein wenig plaudern möchte, ist eine, die mich persönlich bis zu einem gewissen Grad auch fasziniert, vor allem was der Umgang damit anbelangt. Und Christoph Sternert, der war an dieser Stelle vor mittlerweile bald 2 Jahren schon zu Gast und hat da auch ein klein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert, was da auf Referees alles reinprasseln kann, wenn man sich vielleicht mit einem Publikum oder mit einer bestimmten Fanbase durch Calls, die man halt machen muss, verscherzt. Er hat auch gemeint, Zeitungen lesen, gerade während der Playoff-Zeit oder auf Social Media sein, nicht ganz empfehlenswert als Referee. Wie handhabst du das? Christian, gibt es sowas wie Social Media Auszeit vor, während, nach einem Spiel?
Also während Spiel auf jeden Fall. Vorm Spiel grundsätzlich auch. Also am Spieltag selber interessiert mich das eigentlich nicht, was da generell geschrieben wird oder sonst irgendwo. Nach die Spiele schaue ich schon gerne mal rein, generell was so passiert im Eishockey-Leben, also nicht nur was jetzt unsere Spiele betrifft, sondern einfach allgemein, was es für Neuigkeiten gibt und was die Leute hin und wieder kommentieren, schaue ich mir an, muss ehrlich zugeben, auch wenn davon abgeraten wird. Und was der Stein ja damals gesagt hat, ist auch voll legitim, dass man in die Playoffs so mal Auszeit nimmt. Das ist natürlich auch für jeden eine persönliche Sache. Mir persönlich macht das nichts aus, wenn ich irgendwelche Sachen liest. Aber ich probiere mich auch davon zu distanzieren. Gerade, was du sagst, während und Vorspiele, auf jeden Fall nach die Spiele. Wenn ich gerade gut drauf bin, schauen wir es an. Wenn es mich nicht interessiert, dann schauen wir es nicht an. Also ganz, ganz unterschiedlich.
Wie ist da dein Umgang damit, dein Zugang damit, Manuel?
Ja, eigentlich ziemlich der gleiche. Wir machen uns nicht viel draus, was über uns geschrieben wird, um ehrlich zu sein. Und in den Playoffs, wo es halt wirklich um sehr, sehr viel geht, ist halt gleich mal der Schiedsrichter an den Pranger gestellt. Ja, und wenn man das sieht, dann sieht man es, wenn das Feld dick genug ist, dann ist es einem wurscht. Und jemand, der das vielleicht nicht aushaltet, soll sich das vielleicht nicht anschauen. Aber mir persönlich macht das auch nichts aus.
Ich habe dieser Tage einen Artikel wieder gelesen, was die prinzipielle Verrohung des Diskurses anbelangt, gerade was Umgang mit Schiedsrichtern anbelangt. Ich glaube, es ging um Amateurschiedsrichter in Deutschland und dort vor allem im Fußball, dass sich untere Ligen so extrem schwer tun, überhaupt noch Schiedsrichter zu finden, die in ihrer Freizeit notabene dann auch Spiele leiten, weil Eltern, Fans und dergleichen nicht mehr wissen, wie sie sich zu benehmen haben und dass dann nicht nur verbale, sondern irgendwann dann auch körperliche Angriffe sind. Gibt es in Österreich, soweit du das nachvollziehen kannst, Manuel, auch eine Verrohung des Diskurses oder sind wir da noch auf der Insel der Seligen, einer Insel der Seligen?
Ja, grundsätzlich muss man schon sagen, dass in der Vergangenheit ist das Schiedsrichter-Dasein schon populärer geworden. Ich nehme da gerne die Beispiele mit dem Ofi und mit dem Sterne her, die als Ex-Profis sich dazu entschlossen haben, Schiedsrichter zu werden und gewissen anderen Spielern, sage ich, eine Perspektive gegeben haben oder vielleicht auch die Augen geöffnet haben, ja, dass das gar nicht so schlecht ist, wenn man, wie auch immer, wenn eine Verletzung dem Spieler da sein im Weg steht oder egal welche Gründe es hat, dass man Spieler aufhören muss, kann man trotzdem beim Eishockey bleiben und als Schiedsrichter aktiv sein. Und am Ende des Tages ist es so, dass wir am Eis versuchen, unseren Job zu machen, wie die anderen 2 Teams, die am Eis stehen. Und wir sind alles Menschen, uns passieren Fehler und das darf man auch nicht vergessen, beziehungsweise sollte es auch mal vielleicht ein paar Leuten die Augen öffnen, dass in unseren Trikots drinnen stehen Menschen, die am Eis stehen. Und jeder ist eine eigene Persönlichkeit und versucht am Eis das Beste zu geben. Und dabei passieren halt Fehler, das ist menschlich. Und das darf man auch nicht vergessen. Und generell in Österreich vom Schiedsrichterwesen her natürlich brauchen wir Schiedsrichter, egal in welchen Nachwuchsligen von U11 oder bis U17. Wir brauchen Schiedsrichter. Ohne Schiedsrichter gibt es kein Eishockey. Und wenn du bei Nachwuchsspielen am Eis stehst und die Zuschauer oder die Eltern von der Tribüne aus reinschreien, die beschimpfen, beleidigen und so weiter, da verstehe ich schon, dass gewisse Menschen oder Leute sich schwer tun, Schiedsrichter zu werden, ja. Aber nochmal, wir machen unseren Job und versuchen, den so gut wie möglich zu machen. Und das, was die Zuschauer oder Eltern machen und beleidigen, das ist unfair uns gegenüber.
Gab es einen Moment, Christian, in deiner Karriere, wo du gedacht hast, okay, jetzt bis hierhin und nicht weiter, wo genau sowas auch vorgekommen ist?
Ganz wenige Momente, also eigentlich kaum welche. Es hat einmal, glaube ich, in Salzburg einen Vorfall gegeben, wo zwei oder drei, glaube ich, waren es, bei den Parkplätzen, bei den Autos waren und sich da quasi stark machen wollten und wir waren damals auch zu viert und ein Polizeibeamter oder Security war dabei, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber das sind so Situationen, wo man sich einfach denkt, für was macht man die Arbeit, sondern für was macht derjenige das jetzt gerade, weil das einfach, niemandem steht das Recht zu, jemanden zu beschimpfen, weil er der Meinung ist, dass irgendwas falsch oder schlecht macht. Ich kann auch nicht zum Arzt laufen und zu ihm sagen, dass er keine Ahnung was ist, weil er mich nicht krank schreibt oder irgendwas in der Richtung. Also da fang schon einmal an. Ich glaube, dass die Leute einfach wenig, die was jetzt wirklich kritisieren, einfach wenig von dem Schiedsrichterwesen Ahnung haben und vom Regelwerk an sich. Es ist so eine Änderung und die Regeln verändern sich jährlich. Also es passiert so viel im Eishockey und im Regelwerk und dementsprechend glaube ich einfach, dass die Leute sich mehr damit befassen sollten, was wirklich richtig und was falsch ist, bevor sie dann die Schiedsrichter anfangen zu kritisieren. Also so ist mein Zugang, aber sonst natürlich, mir lässt es einfach kalt, wenn irgendwer einschreit oder scheiß Nikolic ruft oder was auch immer, das ist mir persönlich wurscht.
Vielleicht auch dem einen oder anderen, der das jetzt hört, künftig eine Lehre, bringt eh nichts, konzentriert euch lieber auf die depperten Berichterstatter. Scheiß Pfanner ist total okay. Etwas, das der Manuel angesprochen hat und was ich gerne von dir wissen möchte, Christian, also schon gesagt, oder wir wissen, die Ex-Profis, die mittlerweile auch umgesattelt haben und Referees werden, da gab es in letzter Zeit einen prominenten Namen, Bastian Krosnik, der mittlerweile Teil der Ice Referees ist, der der Zeit seiner Karriere dann doch auch eher keinen Zweikampf gescheut hat, möchte man meinen. Was wäre so ein Ex-Spieler, wo du da wünschen würdest, dass der vielleicht auch den Weg in Richtung Schiedsrichterei bestreitet oder wo du denkst, das wäre so jemand, der Strahlkraft hätte? Also ich denke irgendwie immer so an Daniel Welser, Zeit seines Lebens jemand, der auch keinen verbalen Zweikampf mit Referees gescheut hätte, wenn der auf einmal mit einem gestreiften Trikot aufmarschieren würde, das würde dann doch die eine oder andere Augenbraue hochgehen lassen. Gibt es da jemanden, wo du sagst, den würdest du wahnsinnig gerne mal in einem Ref-Jersey sehen?
Boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Es gibt da sicher einige, die ich gerne mal in so einem Trikot sehen würde. Ich glaube aber, was sehr amüsant sein könnte, nicht nur für uns, sondern auch für die Zuschauer, wäre der Raffi Rotter vielleicht einmal mit einem Schiedsrichter-Leibler am Eis.
Werde ich sehr gerne weitertragen. Vielleicht ist es ja dann auch Puls24 vergönnt, im Rahmen eines Hockey-Matchdays genau sowas herzuzeigen. Wenn wir bei Raffi Rotter sind, der im Umgang sicher auch spannend ist, Manuel, wer sind denn so Pappenheimer, wo man sich insgeheim ein klein wenig auf das Verbalduell dann auch als Referee freut? Gibt es da so Spezialkandidaten oder behandelst du oder musst du als Ref oder ist das, keine Ahnung, auch Linie, alle genau gleich zu behandeln?
Ja, grundsätzlich muss man schon erwähnen, wir gehen da in jedes Spiel neutral ein und auch wenn Vorgeschichten passiert sind mit Spielern oder Trainern, ist wurscht was, das ist beim nächsten Spiel sofort abgehackt und ist Vergangenheit. Ja, wir lassen das beiseite, da sind wir nicht beleidigt oder nachtragend. Spielernamen nennen tue ich generell nicht, weil es sinnlos ist. Jeder Spieler Faktor mal umadum, weil das sind Emotionen im Spiel, das gehört zum Spiel dazu. Teilweise kommt es aus der Emotion raus und wir sind mittlerweile schon so erfahren, dass wir erkennen, was Emotionen sind und was wirklich Respektlosigkeit oder beleidigend ist. Ja. Und so, solange es emotional ist, dann ist es wurscht, dann geht er vielleicht das gleiche zurück, verbal, und dabei bleibt. Und wenn es halt beleidigend wird oder respektlos, dann wird halt dafür eine Sprache ausgesprochen. Ja. Aber Emotionen gehören ins Spiel, müssen unbedingt da bleiben, und ja, und solange es am Eis bleibt, ist es für alle Beteiligten am besten.
Jetzt ist es für mich als außenstehender Beobachter nicht immer ganz, ganz leicht nachzuvollziehen, wo der Unterschied ist oder wo auch diese Fine Line, wie es im Englischen so schön heißt, verläuft, der schmale Grat zwischen Respektlosigkeit und Emotion. Wo versuchst du, Grenzen zu ziehen?
Wenn jetzt, was weiß ich, ein Spieler zum Beispiel einen Breakaway hat und geht ganz Slash auf den Stock, was kein Foul ist, und die pfeift es nicht und er verliert dadurch den Puck oder die Situation, ja, und fährt dann vorbei und schreit immer dumm, fuck, warum hast du das nicht pfiffen oder keine Ahnung was, oder beschwert sich deshalb, dann sind das Emotionen. Aber wenn er vorbeifährt und mich beleidigt oder was auch immer mich hasst, ja, dann ist das halt da keine Emotion mehr, sondern das ist dann schon Beleidigung. Und der Schmal ist, muss man wirklich sagen, der Unterschied ist wirklich sehr schmal, und ja, das kommt auch mit der Erfahrung. Es gibt natürlich Spielercharaktere, die in der Vergangenheit bekannt waren, Schiedsrichter zu beleidigen oder anzufacken, auch sinnlos. Dann weiß man das natürlich, aber grundsätzlich versucht man am Eis, das so schnell wie möglich zu entscheiden und hoffentlich richtig zu entscheiden.
Letzte Frage auch zu diesem Themenkomplex. Natürlich blickt man immer auf die Spieler, die da mit hochrotem Kopf in Richtung Refs gehen. Auch die hochroten Köpfe auf den Bänken werden mittlerweile seltener, und wer die betreffenden Coaches auch in der Vergangenheit waren, die ihre Emotionen vielleicht nicht ganz unter Kontrolle haben, das wissen die meisten Fans ohnehin. Deswegen würde ich es ganz gerne mal umdrehen. Christian, gibt es so Coaches in der Vergangenheit oder auch jetzt in der Gegenwart der Eishockey League, wo man gerne zusammenarbeitet, weil man weiß, egal was passiert, der kann sich beherrschen?
Ich glaube ganz generell, dass die Kommunikation und die Zusammenarbeit mittlerweile mit Coaches und Spieler und Schiedsrichter beziehungsweise mit alle Beteiligten da grundsätzlich sehr gut funktioniert. Also ich glaube, im Großen und Ganzen ist das einfach eine Arbeit, die sich entwickelt hat, und der Erfolg, der sich mittlerweile zeigt, dass wir, glaube ich, einmal grundsätzlich am Eis Kommunikation führen können, eine gute Kommunikation, und dass das auch fruchtet und die Coaches auch durchaus einmal sagen können, dass irgendwas mal nicht passt oder ihnen irgendwas mal nicht passt. Also ich glaube grundsätzlich, dass das ganz allgemein funktioniert. Einen speziellen Trainer jetzt rauspicken, fällt mir schwer. Bis jetzt habe ich noch keine Probleme gehabt heuer, also möchte jetzt keinen Namen nennen.
Auch das ist total okay, aber du hast eigentlich schon die perfekte Steilvorlage geliefert für das letzte Segment unseres Talks, jetzt dann doch schon über eine Stunde geht, nämlich aber den Userinnen und Usern beim Eishockey-Forum unter eishockeyforum.com auch die Gelegenheit gegeben, mal Fragen an euch zu stellen, nachdem eure Handynummern ja jetzt nicht unbedingt im Telefonbuch stehen und man das direkterweise machen kann. Dem sind auch ein paar nachgekommen. Eine der Fragen, die an euch gestellt worden sind, war tatsächlich, wie es mit Respekt zwischen Spieler, Coaches und Referees aussieht. Da sind aber noch viele, viele weitere kluge Fragen gekommen, und ein paar möchte ich mit euch auch durchdiskutieren. Eine der spannenden war, wie es denn mit eurem Profi-Dasein aussah bzw. aussieht, inwieweit ihr das auch vermisst, jetzt nicht mehr Profis zu sein. Wart ihr ein paar Jahre? Und die konkrete Frage war, und ich stelle es jetzt einfach mal dir, Manuel, dass ein User interessiert hatte, ob ihr das Profi-Dasein, ob du das Profi-Dasein vermisst, speziell was die Spielvor- und die Spielnachbereitung anbelangt?
Ja, grundsätzlich, ich war 6 Jahre Profi in der EWL oder Eishockey League. Damals mit Corona, das war natürlich nicht einfach, auch für uns nicht. Unsere Verträge sind damals ausgelaufen, und Wir sind da in Verhandlungen gestanden mit der Liga und haben dann eben die Möglichkeit gegeben, damals in die Schweiz zu wechseln und haben uns eben dieser Herausforderung gestellt und wollten mal eine neue Herausforderung kennenlernen. Und das haben wir dann eben auch gemacht, dass wir in die Schweiz gegangen sind und ein Jahr dort gepfiffen haben. Und wo wir dann zurückgekommen sind, waren eben die Profistellen, unsere zwei Profistellen waren nicht nachbesetzt, aber waren auch nicht mehr offen für uns. Ja. Und wir haben damals, wo wir in die Schweiz gewechselt sind, haben wir uns einen Job gesucht, den wir jetzt immer noch nachkommen. Und im Nachhinein betrachtet, Profi-Dasein war auf alle Fälle eine der schönsten Zeiten in meinem Leben. Und die Aufarbeitung oder Bearbeitung generell von den Spielen ist natürlich als Profi, wenn du das hauptberuflich machst, leichter, weil du mehr Zeit dafür hast und so weiter. Jetzt muss man sich halt die Zeit neben dem hauptberuflichen Job nehmen, damit man die Spiele analysieren kann und anschauen kann. Und das Profi-Dasein hätte ja theoretisch noch viel, viel länger machen können. Wenn der Körper mitspielt und keine Verletzungen dazukommen, dann geht es theoretisch auch bis 50. Ja. Aber dann muss man sich halt die Frage stellen, wenn du bis 50 Profi bist und dann mit 50, sage ich, die Schuhe an den Nagel hängen musst, was machst du dann? Und so hast du halt zwei Standbeine gleichzeitig. Und bevor wir Profis waren, haben wir das Gleiche schon gemacht. Ja. Ich war damals beim Roten Kreuz hauptberuflich und habe nebenbei in der EBL gepfiffen. Und jetzt bin ich eben bei der Versicherung angestellt und bin nebenbei Schiedsrichter.
Das ist ja etwas, das sehr häufig auch in vielen anderen Profiligen oder in vielen anderen Sportligen gefordert wird. Wir brauchen mehr Profis, weil dann wird der Output der Schiedsrichterei besser. Ist man als Profi-Schiedsrichter, Christian, besser oder ist es einfach, weil man eben diese langen Vorbereitungen, diese langen Nachbereitungen hat? Oder ist es einerlei mit dem Ganzen?
Ich würde nicht zwingend behaupten, dass man besser ist wie andere, also ganz im Gegenteil. Ich glaube natürlich, es hat einen Grund, warum man die Möglichkeit bekommt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, der Riesenvorteil, den man hat, ist, dass man dadurch, dass man Profi ist und sich nur auf das konzentrieren kann, ist, dass man mehr Spiele pfeifen kann. Und davon profitiert nicht nur ich oder derjenige, der dann mehr Spiele pfeift, sondern natürlich auch andere, denen wir das weitergeben können. Wir haben auch damals die Zeit genossen, wo wir mit vielen jungen Schiedsrichter, am Eis gestanden sein als Profis und denen halt auch vermitteln haben können, was man besser machen kann und so weiter und wie halt die Geschichte läuft, beziehungsweise wo man sich verbessern kann. Und wir haben auch in unserer Profizeit neben dem Pfeifen haben wir auch Spiele beobachtet, in der Alps, beziehungsweise im Nachwuchs und haben da probiert, die jungen Schiedsrichter auch zu fördern und ihnen ein bisschen zu helfen. Also ich glaube, dass das auch ein sehr positiver Nebeneffekt ist von einem Profi da sein, einem Schiedsrichter.
Jetzt durften wir euch beim alten Rechtinhaber der Ice League damals Ebel, glaub, bei dir war es Manuel, dich auch zu einem Refcamp in den USA begleiten. Ihr habt Erfahrungen in der Schweiz gesammelt als Profis. Und auch dahingehend kam eine Frage, was man sich aus dem Ausland auch gerade als Schiedsrichter für Erfahrungen mitnehmen kann, die einem dann im Inland helfen. Was war das bei dir, Manuel?
Also man muss dazu sagen, wir waren in der Schweiz nicht als Profis angestellt. Wir waren Amateurschiedsrichter, wir haben unsere Hauptjobs in Österreich gehabt und sind immer in die Schweiz gependelt. Aber was wir zurückgenommen haben in unsere Liga, ist natürlich die Qualität der Spiele in der Schweiz. Ja, das ist meiner Meinung nach die zweite oder drittbeste Liga in Europa. Und wenn man dort Spiele leiten darf und auch kann, dann sammelt man natürlich dort auch Erfahrung. Das ist auf alle Fälle das, was wir mitgenommen haben. Die Schiedsrichterausbildung bei uns ist top, da kann man nichts sagen. Und wenn man in so einer Top-Liga wie in der Schweiz Erfahrung sammeln kann, dann nimmt man das gerne mit wieder zurück nach Österreich und gibt das gerne weiter. Und das war, glaube ich, das Hauptding, was wir gemacht haben. Und ja, wir sind froh drüber.
Christian, aus deiner Perspektive und danke auch fürs Richtigstellen, dass es in der Schweiz quasi Amateurbetrieb war, allerdings in einer deutlich schnelleren, auch intensiveren Liga. Was sind Auslandslearnings bei dir gewesen, Christian?
Ja, eigentlich ähnlich wie bei Manuel. Also ich glaube, eine Sache, die mich persönlich immer freut, wenn ich im Ausland bin, ist, dass ich merke, ohne jetzt andere oder ausländische Ligen schlecht machen zu wollen, aber mir macht es dann immer oder mir wird dann immer bewusst, wie gut die Ausbildung beziehungsweise wie gut das Schiedsrichterwesen in Österreich funktioniert. Und so vergleicht man natürlich, wenn man im Ausland Spiele hat, natürlich unser System mit Systemen im Ausland und so weiter. Und dementsprechend ist der Vergleich einmal da und man wertschätzt eigentlich, was man da in Österreich hat. Also ich glaube, oder ich kann ruhigen Gewissens sagen, dass man einfach ein gutes Schiedsrichterwesen in Österreich genießen und da die Ausbildung passt und so weiter und alles für Nachwuchs geben und das Beste mit NHL-erfahrene Leute und NHL-Verbindungen haben und ja, dementsprechend ist das alles positiv für uns. Und der Manu und ich, wie du schon gesagt hast, wir haben ja die Ehre gehabt, da nach Amerika oder nach Kanada zu reisen und dort Schiedsrichter Lehrgänge zu besuchen, auch Spiele in der American Hockey League zu leiten und so weiter. Und das sind natürlich auch Sachen, wenn man sich nie gedacht hätte, wo wir angefangen haben als Schiedsrichter. Und sowas ist möglich, sowas ist als Österreicher möglich, für einen Österreicher möglich und dementsprechend ist das ein Riesenvorteil. Ja.
Und ich hätte noch zwei weitere Fragen, aber dieses Schlusswort, das darf ich mir nicht nehmen lassen. Das ist eigentlich perfekt und werde euch die Fragen, die noch notiert sind, da auf meinem Notizzettel dann einfach so durchschicken und harre einer schriftlichen Beantwortung. Denn, Christian, besser hätte man es wahrscheinlich nicht formulieren können, wer Schiedsrichter werden will, Schiedsrichterin werden will, es kann sehr schnell sehr weit nach oben gehen, wenn man Talent und Fleiß und ein klein wenig harte Arbeit bereit ist zu investieren. Deswegen bedanke ich mich an der Stelle sehr herzlich, dass ihr euch so lange so ausführlich Zeit genommen hat. Immer wieder schön mit euch über Hockey zu plaudern, immer wieder schön mit euch über die Schiedsrichterei zu plaudern und bin mir sicher, dass wir uns hier an dieser Stelle bei Univet Hockey O'Clock sehr bald wieder hören werden.
Vielen, vielen Dank, Martin. Alles Gute und wir sehen uns sicher on the road.
Dankeschön, bis bald.
Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
Univet Hockey O'Clock.